ARD.
Der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien kann einen Tornado in Texas auslösen. So lautet ein bekannter Satz der Chaostheorie. In Anlehnung daran könnte man mit Blick auf die vergangenen Tage formulieren: Ein einziges Papier, ein russisch-amerikanisches in diesem Fall, kann einen Tornado diplomatischer Verwerfungen, kann Ängste und eben Chaos entfachen. Der ehemals 28 Punkte umfassende sogenannte Friedensplan für die Ukraine beherrscht weiter die Schlagzeilen und hat auch den US-Präsidenten Donald Trump selbst in Erklärungsnot gebracht, beziehungsweise seine Sprecherin Caroline Leavitt, weil der Plan eben selbst für den Geschmack republikanischer Trump-Parteifreunde doch eine allzu russische Handschrift trug.
The idea that the United States of America is not engaging with both sides equally in this war to bring it to an end is a complete and total fallacy.
Die Idee, dass die USA nicht mit beiden Seiten gleichwertig in Richtung eines Friedens arbeiten, ist ein kompletter Trugschluss. So rechtfertigte sich das Weiße Haus, verbunden mit dem Versprechen, dass wir uns diesen chaosstiftenden, aber nun nicht mehr in seiner Ursprungsform vorhandenen Plan von allen Seiten, von der US, der europäischen, der ukrainischen und auch der russischen, ansehen. Zunächst herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Dienstag, der 25. November, und wir zeichnen diesen Podcast um 11 Uhr auf.
Ich kann mich nicht erinnern, Astrid, dass seit dem russischen Überfall ein einzelnes Papier eine derartige Wucht, fast schon Panik ausgelöst hat, wie eben das 28-Punkte-Papier, das angeblich in russisch-amerikanischen Geheimverhandlungen verfasst wurde. Und nachdem auch US-Präsident Donald Trump dieses Papier für gut befunden hatte, sah sich der ukrainische Präsident Zelensky angesichts des US-Drucks zu einem der dramatischsten Sätze seiner Amtszeit gezwungen. Das Land stehe an einem der schwierigsten Punkte seiner Geschichte.
Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера.
Die Ukraine drohe entweder ihre Würde oder einen Schlüsselpartner zu verlieren, so Zelensky. Das war vergangenen Freitag. Mittlerweile scheint es den Europäern und Ukrainern in einer gemeinsamen diplomatischen Kraftanstrengung gelungen zu sein, die für Kiew, aber auch für die NATO und Europa katastrophalsten Passagen aus dem Papier herauszuverhandeln. Aber bedeutet das wirklich Entwarnung?
Ich glaube, die zentrale Aussage ist, dass der US-Präsident sich dieses Dokument zu eigen gemacht hat. Und das ist eigentlich für uns Europäer die schwierige Nachricht, weil damit die USA sich als Verhandler sehen, aber nicht mehr als Alliierter, Verbündeter der Ukrainer oder der Europäer. Und ich glaube, diese Veränderung der US-Position ist für uns so schwer zu akzeptieren, dass halt die Amerikaner nicht mehr Verbündeter sind, sondern im besten Fall Vermittler oder, und die Frage stand ja auch im Raum bei der ersten Version der 28 Punkte, vielleicht doch eher im russischen Camp.
So sieht es die Politikwissenschaftlerin Claudia Major, mit der ich gleich ausführlich in unserem Schwerpunkt spreche. Vorher aber, Astrid, lass uns das alles nochmal ein bisschen sortieren, was seit Ende vergangener Woche, seit wir am Freitag hier bei Streitkräfte und Strategien den Plan besprochen hatten, passiert ist. Und kurz zusammenfassen, wenn es geht, wo wir genau stehen.
Kai, kurz zusammenfassen ist gar nicht so einfach, denn es hat sehr viele Treffen, Gespräche, Telefonate gegeben, nachdem dieser Plan der USA durchgesickert ist. Allein das ukrainische Präsidialamt hat am Wochenende eine Mail nach der anderen verschickt. Daraus ging hervor, mit wem Präsident Zelensky gesprochen hat. Und das waren ziemlich viele Staats- und Regierungschefs europäischer Länder. Und auch die EU-Spitzen Antonio Costa und Ursula von der Leyen haben mit dem Präsidenten gesprochen. Die Europäer waren genauso wie die Ukraine von diesem 28-Punkte-Plan völlig überrascht worden und haben dann das getan, was sie häufig tun. Sie haben in den Krisenmodus geschaltet und versucht, einen Fuß in die Tür zu bekommen, sprich auf die Verhandlungen über einen Plan, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, irgendwie Einfluss zu nehmen. Dann gab es den G20-Gipfel in Südafrika, übrigens ohne die USA. Und dort haben sich Unterstützer der Ukraine, also zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs, aber zum Beispiel auch aus Kanada und Japan, abgestimmt. Und als Reaktion Reaktion auf den Friedensplan haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien dann Änderungsvorschläge vorgelegt, worauf wir später noch eingehen. Sonntag dann haben sich Vertreter der USA, unter anderem Außenminister Rubio, der Ukraine und Europa in unterschiedlichen Runden in Genf ausgetauscht. Das war ein sehr wichtiges Treffen, das einiges verändert hat. Ukraines Präsident Zelensky hat danach erklärt, es gebe Signale, dass das Team von Präsident Trump uns, also die Ukrainer, erhört hat.
Ja, und auch US-Außenminister Marco Rubio sprach ja von großartigen Fortschritten nach diesem Treffen.
All right, we had a very good day today. I think we made a tremendous amount of progress.
Und diese Rubio-Worte gaben den Europäern dann Hoffnung, dass der 28-Punkte-Plan eben doch nicht in Stein gemeißelt sein würde und verhandelbar ist.
Ganz genau, Kai. Aber dazu kommen wir auch später. Lass mich kurz noch sagen, es ging und geht mit diesen Treffen in diversen Formaten weiter. Selbst beim EU-Afrika-Gipfel am Montag war die Ukraine Thema. Das alles ist im Moment ein sehr dynamischer Prozess, ohne dass zum jetzigen Zeitpunkt ein konkretes Ergebnis vorliegt oder man einem Waffenstillstand näher gekommen ist. Zumal ja auch Russland offiziell überhaupt noch gar nicht in diesen ganzen Prozess involviert ist.
Aber noch einmal zurück zu diesem 28-Punkte-Plan. Spannend ist ja tatsächlich die Frage in diesem Zusammenhang, wo kommt er jetzt überhaupt her?
Ja, um die Urheberschaft ranken sich tatsächlich viele Gerüchte und Spekulationen. Vermutet wird dahinter Trumps Vertrauter Steve Witkoff, der zwar ein erfahrener Immobilieninvestor ist, aber keinerlei Kenntnisse von Außenpolitik und Russland hat. Und mit dabei der russische Putin-Vertraute Dmitriev sowie Trumps Schwiegersohn Kushner. Der Guardian hat berichtet, dass einige Formulierungen 1:1 aus dem Russischen übernommen worden seien und sehr auf Russland zugeschnitten sind. Laut mehreren US-Senatoren, das wurde dann am Wochenende auch bekannt, soll Außenminister Rubio ihnen sogar gesagt haben, dieser 28-Punkte-Plan stamme überhaupt nicht aus US-amerikanischer Feder, sondern sei eine Wunschliste Russlands, eine Ideensammlung. Das wurde aber dann vom US-Außenministerium und vom Weißen Haus dementiert. Unser USA-Korrespondent Carsten Kühntop in Washington, der hat das so eingeschätzt, dass nämlich die Verwirrung um die Herkunft des Plans entweder für ein chaotisches Vorgehen der Regierung spreche oder aber für einen Machtkampf zwischen Rubio, Witkoff, Vizepräsident Vance und anderen um den richtigen Kurs gegenüber Russland. So oder so muss man sagen, US-Präsident Trump, der steht in der Kritik. Auch in seiner eigenen Partei gibt es Abgeordnete, die Zugeständnisse an Putin und die Schwächung der Ukraine bemängelten.
Es war ja, was diesen sogenannten Friedensplan angeht, zum Teil auch von einem Unterwerfungsplan für die Ukraine die Rede und auch von einem für die NATO äußerst zerstörerischen Plan. Was stört die Ukrainer und die Europäer vor allem genau an diesem Papier?
Grundsätzlich zunächst mal fordern Ukrainer und Europäer, wie übrigens ja auch beim Treffen von Putin und Trump in Alaska im Sommer, dass man überhaupt mit am Tisch sitzt und dass keine Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg getroffen werden. Dann, dass die Ukraine ihre Souveränität behalten und keine einseitigen territorialen Zugeständnisse machen müsse. Und dementsprechend lehnt man zum Beispiel ab, dass die Ukraine Gebiete an Russland abtreten soll, die sie derzeit noch verteidigt in der Ostukraine. Dazu kommen aber auch Punkte wie, dass die Ukraine ihre Streitkräfte auf 600.000 Soldaten begrenzt, auf die NATO-Mitgliedschaft verzichten soll und dass Russland zum Beispiel für Kriegsverbrechen nicht bestraft werden soll. Auch bei finanziellen Fragen gibt es Unstimmigkeiten. Da geht es konkret um die Frage, was eigentlich mit den eingefrorenen russischen Staatsgeldern passieren soll. Und laut diesem 28-Punkte-Plan sollen die USA in nicht unerheblichem Umfang vom Wiederaufbau von Investitionen in die Ukraine profitieren. Die Europäer sollen dazu noch einiges zahlen und das kam natürlich auch nicht gut an. Und besonders im Blick, Kai, haben die Europäer und Ukrainer den Punkt Sicherheitsgarantien, der im Ursprungsdokument sehr vage formuliert wurde.
Und das scheint mir auch genau einer der Schlüsselpunkte zu sein, Astrid, denn solche Garantien hatte die Ukraine ja schon mal bekommen. Aber Russland hat trotzdem das Land eben überfallen. Jetzt sind ja die Änderungsvorschläge und Ergänzungen von Seiten der Europäer, über die ja mehrere Medien berichtet hatten, auch genau auf diese Punkte eingegangen, oder?
Genau so ist es. Es ist von belastbaren, robusten US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine die Rede. Ähnlich des Artikel 5 des NATO-Vertrages, die sogenannte Beistandsklausel, dass also ein Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf alle Mitglieder gewertet wird. Es geht aber auch um die Größe des ukrainischen Militärs, um die von Russland eingenommenen Gebiete und um einen möglichen NATO-Beitritt der Ukraine. Und es zeigt sich, dass einige Punkte dieses ursprünglichen US-Plans gar nicht ohne die Zustimmung etlicher Länder umzusetzen wäre. Die USA also eigentlich nicht einfach sowas diktieren können. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass die EU eingefrorenes russisches Geld investiert, darüber können nur die Europäer genau bestimmen, wo das hingeht. Oder wenn Russland wieder in den Kreis der wichtigsten Industrienationen zurückkehren soll, auch das ist ja eine Idee, also dass dieser Kreis von G7 wieder auf G8 erhöht wird, dann müssten alle Länder erstmal sagen, okay, das machen wir auch. Und Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron haben schon klar gemacht, sie können sich eine Zustimmung dazu nicht vorstellen. Die Bedingungen seien derzeit einfach auch nicht gegeben.
Jetzt haben sich, das kann man glaube ich so sagen, in den vergangenen Tagen die Ereignisse wirklich überschlagen. Ich hatte auf die Chaos-Theorie in der Einleitung verwiesen. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich genau?
Wir haben am Sonntag ein Treffen in Genf erlebt, bei dem sich Amerikaner, Ukrainer und Europäer augenscheinlich wieder näher gekommen sind. Was das jetzt im Detail bedeutet, ist offiziell nicht bekannt geworden. Da hält man sich zurück. Aber nach dem, was wir hören, ist dieser 28-Punkte-Plan in seiner ursprünglichen Form vom Tisch. Laut Medienberichten umfasst dieser neue Plan jetzt 19 Punkte. Aber ich sage das mit Vorsicht, weil sich immer noch etwas ändern kann. Ukrainische Quellen berichten, dass Präsident Trump und der ukrainische Präsident Zelensky Punkte im Zusammenhang mit den territorialen Fragen und dem NATO-Beitritt der Ukraine besprechen wollen und sich dann auch einigen sollen. Und dann noch dies aus den Aussagen von US-Außenminister Rubio und auch von dem deutschen Außenminister Wadefuhl war zu entnehmen, dass Themen, die die NATO und die EU betreffen, separat verhandelt werden sollen und dass die Europäer da eingebunden werden sollen, was natürlich auch dann dafür spricht, dass diese Liste der Punkte etwas kürzer geworden ist. Generell war nach dem Treffen in Genf so etwas wie Aufatmen zu vernehmen. Marco Rubio sprach von enormen Fortschritten. Offene Punkte seien nicht unüberwindbar. Aus dem Weißen Haus hieß es, ein neuer Entwurf werde vollständig die Souveränität der Ukraine bewahren. Und auch Ukraines Präsident Zelensky hat sich am Montag geäußert bei einer virtuellen Konferenz in Schweden.
The steps we have coordinated with the side of the US.
Bei den Schritten, die wir mit der US-Seite vereinbart haben, ist es uns gelungen, äußerst sensible Punkte einzubringen, inklusive der vollständigen Freilassung aller ukrainischen Kriegsgefangenen und Zivilisten im Zuge der Alle-für-Alle-Regelung sowie die vollständige Rückkehr der von Russland entführten ukrainischen Kinder. Das sind wichtige Schritte, aber für einen echten Frieden braucht es mehr, viel mehr.
But to achieve real peace, more is needed.
Also Kai, wenn wir zusammenfassen, für die Europäer ist dieser ursprüngliche US-Plan, kann man sagen, entschärft worden. Das kann man als Erfolg verbuchen und das tut man auch. Aber trotzdem bleibt natürlich weiterhin die Frage, warum die Europäer immer nur reagieren, wenn die USA wieder einen Vorstoß unternommen haben und kurz davor sind, die Interessen der Europäer und auch der Ukrainer außer Acht zu lassen. Aber über die Rolle Europas sprichst du ja auch gleich noch mit Claudia Major.
Genau. Du hast gesagt, jetzt ist noch nichts unter Dach und Fach, was diesen Plan betrifft. US-Präsident Trump hatte der Ukraine ja mal ursprünglich eine Frist bis Thanksgiving, also bis Donnerstag gesetzt, ist dann aber, wie wir wissen, zurückgerudert.
Und mittlerweile sind wieder andere Töne vom US-Präsidenten zu hören. Er hat zumindest bei seinem Netzwerk Truth Social geschrieben, dass mit Blick auf die Verhandlungen gerade vielleicht etwas Gutes geschieht. Nun ja, aber offenbar ist doch so etwas wie Realismus eingekehrt. Auch US-Außenminister Rubio hat dieses Ultimatum, was Trump da gestellt hat, längst aufgeweicht. Nach den Beratungen in Genf hat er gesagt, natürlich würde man es gerne bis Donnerstag schaffen. Aber
Das Wichtigste ist, dass wir erhebliche Fortschritte erzielt haben. Daher bin ich sehr optimistisch, dass wir unser Ziel in einer sehr angemessenen Zeitspanne, also sehr bald, erreichen werden. Ob nun Donnerstag oder Freitag dieser Woche, Montag der folgenden Woche, wir wollen, dass es bald geschieht. Denn zwischen heute und dem Zeitpunkt, an dem wir diese Angelegenheit regeln, werden noch mehr Menschen sterben. Unser Ziel ist es, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Aber wir brauchen noch ein wenig mehr Zeit.
Es ist also Bewegung reingekommen in diesen Prozess durch die USA. Aber klar ist, wie gesagt, auch noch ist nichts erreicht. Und auch Bundeskanzler Merz hat dazu gesagt:
Dieses Papier ist jetzt in wesentlichen Teilen modifiziert worden. Es wird gegenwärtig abgestimmt und dann ist es die gemeinsame Position der Amerikaner, der Europäer und der Ukraine. Und dann muss Russland an den Tisch.
Genau, ohne Russland geht nichts. Auch Russland muss ja welchen Plänen auch immer am Ende zustimmen.
Und ist das überhaupt möglich? Denn der Kreml, um es mal vorsichtig zu formulieren, reagiert ja sehr zurückhaltend auf die neuen Pläne.
Beim Ursprungsplan der Amerikaner hat Moskau deutlich gemacht, dass dieser Plan die Grundlage für ein Ende des Krieges sein könnte. Gut, das verwundert auch nicht, wenn man bedenkt, dass die Russen möglicherweise großen Einfluss auf diesen US-Plan gehabt haben. Jetzt aber hat sich der Plan verändert, so viel wie wir wissen, deutlich. Es steht weit weniger drin, was den Maximalforderungen Russlands entspricht. Etwa wenn es um die Gebietsabtretungen geht oder den Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Und ich kann mir im Moment schwer vorstellen, dass Russland da mitgeht. Von Kreml-Seite hieß es am Dienstag, man habe bislang keinen angepassten US-Plan erhalten. Und bereits am Montag hat sich der außenpolitische Berater von Putin, Uschakow, zu Wort gemeldet und einen europäischen Plan als völlig unkonstruktiv bezeichnet, wobei nicht ganz klar war, auf welchen Plan er sich da eigentlich am Ende genau bezogen hat. Putin hat übrigens betont, dass Russland seine Kriegsziele auch auf dem Schlachtfeld erreichen könne, wobei sich natürlich auch hier die Frage stellt, zu welchem Preis.
Genau vor diesem Hintergrund schauen wir noch auf die militärische Lage in der Ukraine selbst.
Es wird weiter erbittert gekämpft. Trotz aller möglichen Gespräche in der Nacht zu Dienstag stand Kiew wieder im Zentrum der russischen Attacken mit Hyperschallraketen und Drohnen. Mindestens 6 Menschen sind gestorben. Das ukrainische Energieministerium sprach dem Kiew Independent zufolge von einem massiven kombinierten Angriff auf die Energieinfrastruktur. Und der ukrainische Außenminister Sibia hat sich zu diesen Angriffen geäußert und hat sie als eine terroristische Antwort von Putin auf die Friedensvorschläge der Vereinigten Staaten und von Präsident Trump bezeichnet. Die Ukraine wiederum hat Ziele in der russischen Grenzregion Rostow mit Drohnen angegriffen. Laut Kiew Independent brach ein Feuer bei einem Militärflugzeughersteller aus. Außerdem stand eine Chemiefabrik auf der Krim unter Beschuss. 3 Menschen sind bei diesen Angriffen ums Leben gekommen. Und nach Angaben des russischen Militärs war es einer der schwersten ukrainischen Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn. 249 Drohnen seien abgefangen worden. Wobei Kai, wie immer, sich alle diese Angaben nicht unabhängig überprüfen lassen. In den vergangenen Tagen hat Russland außerdem noch die Einnahme weiterer Ortschaften im Osten der Ukraine gemeldet. Das heißt, die Ukraine steht weiter massiv unter Druck. Das Institute for the Study of War, das diese Lage täglich bewertet, ist allerdings weiterhin der Ansicht, dass Russland auf dem Weg zur Eroberung des restlichen Gebiets von Donetsk mit vielen Hindernissen konfrontiert ist und dass die russischen Truppen mit Blick auf die Stadt Pokrovsk, über die wir ja auch schon hier mehrfach ausführlich berichtet haben, derzeit wahrscheinlich nicht in der Lage sind, diese Stadt schnell einzunehmen.
Vielen Dank, Astrid. Und damit zu unserem heutigen Schwerpunkt, in dem wir an vieles anknüpfen, was wir beide gerade eben schon besprochen haben. Auch wenn der 28 Punkte, der sogenannte Friedensplan, in seiner Ursprungsform nicht mehr existieren mag, er beherrscht weiter die Schlagzeilen und hatte, man muss es glaube ich so hart sagen, in der Ukraine für Panik, bei US-Bündnispartnern für Entsetzen und auch bei Trump-Parteifreunden in den USA zum Teil für Kopfschütteln gesorgt, weil eben doch vor allem eine russische Handschrift bei diesem Plan erkennbar war. Wir wollen uns dieses Papier und alles, was sich darum rankt, noch einmal von allen Seiten genau ansehen. Das tue ich mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Claudia Major. Sie ist Senior Vice President für transatlantische Sicherheitsinitiativen des German Marshall Fund. Und wir duzen uns, weil wir uns schon länger kennen. Claudia, was sagt der 28-Punkte-Plan, der hinter dem Rücken der Ukraine und Europas verhandelt wurde und den sich Trump ja dann zunächst zu eigen machte, über den Stand der transatlantischen Beziehungen eigentlich aus?
Mittlerweile haben wir ja drei Dokumente, über die wir reden. Das ist der 28-Punkte-Plan, den du eben erwähnt hast. Das ist die europäische Antwort darauf. Und das ist ein neues Dokument, was die Amerikaner mit den Ukrainern auch in Genf angefangen haben zu verhandeln. Manche nennen das 19 Punkte, andere sagen, die Punktzahl ist nicht ganz klar. Und das jetzt offensichtlich in Geheimverhandlungen in Abu Dhabi weiter verhandelt wird, weil noch einige Punkte offen sind, die dann irgendwann von Präsident Trump und Präsident Zelensky festgezogen werden sollen. Also wir haben momentan eine sehr bewegliche, sich ständig verändernde Gesprächsgrundlage. Das ist das eine. Das andere ist, dass dieser 28-Punkte-Plan entstanden ist, nicht nur mit Einfluss von Russland und den USA, sondern es gibt Berichte, dass auch die Ukrainer in bestimmten Stadien der Erarbeitung einbezogen worden sein sollen und dass wohl auch einige Europäer am Rande immer mal wieder, wie auch immer, informiert, involviert wäre wahrscheinlich zu groß. Wir können jetzt noch lange darüber streiten, wer das eigentlich geschrieben hat. Ich glaube, die zentrale Aussage ist, dass der US-Präsident sich dieses Dokument zu eigen gemacht hat und akzeptiert hat, dass es als US-Verhandlungsgrundlage genommen wird. Und das ist eigentlich für uns Europäer die schwierige Nachricht, weil damit die USA sich als Verhandler sehen, aber nicht mehr als Alliierter, Verbündeter der Ukrainer oder der Europäer. Und ich glaube, diese Veränderung der US-Position ist für uns so schwer zu akzeptieren, dass halt die Amerikaner nicht mehr Verbündeter sind, sondern im besten Fall Vermittler oder, und die Frage stand ja auch im Raum bei der ersten Version der 28 Punkte, vielleicht doch eher im russischen Camp.
Du hast es angesprochen, es steht ja in dem ursprünglichen Dokument auch zum Beispiel drin, dass die USA als Vermittler zwischen NATO und Russland fungieren sollen, was ja ein bisschen absurd anmutet angesichts der Tatsache, dass die USA ja auch der wichtigste NATO-Verbündete sind. Da steht auch, dass Russland sozusagen Veto erhalten soll gegen die Aufnahme neuer Mitglieder für die NATO. Das heißt, um das nochmal plakativ zu sagen, wie gefährlich wäre diese ursprüngliche Version für Europa geworden, wenn sie denn tatsächlich in die Tat umgesetzt worden wäre?
Aber wir wissen ja noch nicht, was am Ende rauskommt. Also was wir am Ende als Dokument haben werden, können wir nicht abschätzen. Denn die erste Version, die 28 Punkte, die hat Moskau als eine konstruktive Gesprächsgrundlage bezeichnet. Die zweite Version, die der Europäer, haben sie rundheraus abgelehnt. Also man kommt natürlich in die Situation, dass das, was für die Europäer und die Ukrainer akzeptabel ist, verwirft Russland. Und das, was Russland akzeptabel findet, verwerfen natürlich die Ukrainer und die Europäer. Aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube, der Plan wäre eher in seiner, oder das Dokument, ich weiß nicht, es war ja kein wirklich strategisch durchdachter Plan mit Fristen und Umsetzungsplänen. Das war ja eher eine lose Liste, teilweise, wie ich fand, auch sehr schlampig und ungenau. Also es ging beispielsweise vermutlich um den New Start-Vertrag, einen Abrüstungsvertrag, der aber als Fair Start oder anders beschrieben wurde. Also da gab es mehrere handwerkliche Probleme. Aber wenn wir nochmal raufgucken, was wären die Folgen gewesen? Es wäre eine fundamentale Veränderung der Sicherheitsbeziehungen in Europa gewesen. Und meine Befürchtung ist, dass man damit letztlich die Basis für einen weiteren Krieg hätte legen können, weil es nämlich keine Basis für Frieden legt, sondern eher die Ukraine einseitig schwächt, Russland bestätigt und damit den Keim für den nächsten Konflikt legt. Wenn man mal rauszoomt, sind da beunruhigende Neuigkeiten mit Blick auf, wie machen wir Politik? Also das Dokument ist letztlich ein Dokument der Großmachtpolitik in Europa. Die USA und Russland entscheiden über die Köpfe der Europäer und der Ukraine hinweg, was die Ukraine, die NATO und die EU machen sollen. Die EU soll den Binnenmarkt für die Ukraine öffnen. Das können ja weder USA noch Russland entscheiden. Die NATO soll keinen Beitritt der Ukraine ermöglichen. Das können auch Russland und die USA nicht entscheiden. Also wir haben so eine Rückkehr zur Großmachtpolitik statt zur Allianzpolitik, die für die Europäer sehr beunruhigend ist. Ein zweiter Punkt, den ich sehr beunruhigend finde, ich nenne das mal die Entamerikanisierung der NATO. Du hast das eben schon angesprochen. Die Amerikaner sehen sich als Makler, der Beziehungen zwischen NATO und Russland vermittelt, aber nicht mehr Teil der NATO ist. Und das ist gerade aus verteidigungspolitischer Sicht für die Europäer ein riesengroßes Problem, weil sie befürchten müssen, dass ihre Lebensversicherung sich gerade verabschiedet hat, weil sie von der politischen Führung, den militärischen Fähigkeiten der USA bei der NATO-Verteidigung immer noch weitgehend abhängig sind. Noch ein Punkt, den ich gern machen würde, ist, dass der ursprüngliche Plan letztlich eine russische Vormacht in Europa zementieren würde oder ein russisches Veto für Europas Sicherheit installieren würde. Also USA und Russland sollen in einem Friedensrat beraten, steht auch in dem Ding drin, ohne die Ukraine. Oder in dem Plan stand drin, dass keine NATO-Truppen in der Ukraine stationiert werden. Steht die Forderung drin, dass die Ukraine letztlich ihre Verfassung ändern muss und auf einen NATO-Beitritt verzichten muss. Also der Verfassungsänderung steht nicht drin, aber da steht drin, der Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft. Genauso soll die NATO eine Erklärung abgeben, dass die Ukraine nicht aufgenommen wird. Wenn man das alles praktisch umsetzen würde, kann man auch sagen, Russland zwingt die NATO, ihre eigene Politik zu revidieren. Oder Russland will über die Souveränität der NATO-Staaten bestimmen. Nicht, wenn die NATO-Staaten bestimmen, wer Mitglied wird, sondern Russland redet mit. Und Russland redet auch dabei mit, was die Ukraine machen kann. Da sind wir eigentlich bei der begrenzten Souveränität zurück, die Russland immer mal wieder gefordert hat. Ich möchte noch einen letzten Punkt machen. Und das betrifft die zukünftige Sicherheit der Ukraine. Wenn man die verschiedenen Punkte sich in dem ursprünglichen Dokument anschaut, eine Begrenzung der Streitkräfte für die Ukraine auf 600.000, in dem europäischen Dokument waren es dann 800.000, während es keine Deckelung für die russischen Streitkräfte gibt, die weiter auf 1,5 Millionen aufwachsen können. Es gibt keine klaren, ausbuchstabierten Sicherheitsgarantien. Es soll keine für die Ukraine, es sollen keine westlichen Truppen in der Ukraine geben. Wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man letztlich auf eine strukturelle Nichtverteidigungsfähigkeit der Ukraine oder auf das, was Russland lange eine Demilitarisierung nennt oder angestrebt hat. Jetzt kam natürlich auch in der Debatte, ja, kann sich die Ukraine überhaupt 600.000 Truppen leisten? Darum geht es nicht. Es geht darum, dass die eine Seite begrenzt wird, die Ukraine, während Russland keinerlei Begrenzungen für seine Streitkräfte akzeptieren muss. Also darum geht es letztlich.
Jetzt haben wir den Plan ja schon ausführlich besprochen. Hast du eine Erklärung dafür, dass sich US-Präsident Donald Trump, wenn er ihn schon nicht selber verfasst hat, so doch einen solchen Plan, der die NATO entscheidend schwächt, Russland bevorzugt, tatsächlich zu eigen macht oder ihn letztlich doch dann gutheißt?
Also warum er genauso handelt, wie er handelt, das weiß ich nicht. Wir wissen, seit er an der Macht ist, dass im Januar, seit der Inauguration im Januar, sich die Trumpschen Positionen immer wieder sehr schnell verändert haben. Ich glaube, die einzige Konstante ist, dass sie inkonsistent sind. Ja. Wenn man aber die Debatte beobachtet, treibt ihn offenbar ein ehrlicher Wille, Kriege zu beenden oder das Leiden zu beenden. Das treibt die Ukrainer und die Europäer natürlich auch an. Natürlich würden sich alle freuen, wenn dieser Krieg beendet werden kann. Die Frage ist halt, ist es ein Kriegsende, was den Krieg wirklich langfristig beendet? Oder ist es letztlich nur eine Waffenpause, eine Regenerationspause, in der Russland seine Streitkräfte erholen kann und dann zu einem späteren Zeitpunkt eine geschwächte Ukraine besser angreifen kann und besser seine Ziele verfolgen kann? Also im Endeffekt muss man immer auf die Ziele gucken. Ne? Sich die russischen Ziele verändert? Meines Erachtens nicht, wenn man sich die Aussagen der russischen Regierung anschaut. Und haben sich die russischen Mittel verändert, von Soldaten bis zur Ausrüstung? Und die haben sich auch nicht fundamental verschlechtert. Deswegen ist diese Frage, geht es wirklich um einen Waffenstillstand? Geht es um Frieden oder was haben wir? Aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube, es gibt wirklich einen ehrlichen Willen, Kriege zu beenden, das Leiden zu beenden und einen Erfolg wie in Gaza noch einmal zu haben. Also angeblich ging wohl der Auftrag nach der Unterzeichnung in Gaza an Witkow und Jared Kushner, mal auch sowas für die Ukraine zu machen. Ich glaube, es ist auch ein gutes Mittel, um von den Wahlniederlagen abzulenken in den USA, auch von dem innenpolitischen Druck, beispielsweise die Epstein-Files. Und letztlich ist es, glaube ich, auch ein Anerkennen, dass der Druck auf Russland nicht funktioniert. Also wenn Trump diesen Krieg beenden will und den Erfolg haben möchte, er hätte diesen Krieg beendet, funktioniert es nur mit Druck auf die Ukraine, weil sich Russland diesem Druck einfach entzieht. Aber die Ukraine, wenn sie keine Geheimdienstinformationen bekommt, wie im März, keine militärische Unterstützung mehr, dann kann sie nichts machen, dann ist sie de facto vogelfrei. Und diesen Druck nutzt Trump offensichtlich aus.
Das hat ja dann auch zu diesen dramatischen Worten von Zelensky geführt am Freitag vergangener Woche. Lass uns nochmal auf Europa auch schauen. Das ja eigentlich genau wie vor und nach diesem Alaska-Treffen Trump Putin wieder auf dem falschen Fuß erwischt wurde, beziehungsweise man hatte den Eindruck, zunächst war Europa wieder nur Zaungast und hat dann in den vergangenen Tagen versucht, es zum Teil ja auch geschafft, da wieder einen Fuß in die Tür des Weißen Hauses zu bekommen. Was müsste sich eigentlich ändern, damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert? Haben die Europäer da was versäumt in den letzten Tagen und Wochen?
Ich finde die Frage sehr berechtigt, warum es keinen europäischen Plan gab. Warum die Europäer immer in diesem reaktiven Modus sind. Natürlich haben sie es jetzt gut geschafft, so eine Art Gegendokument zu erstellen. Aber im Endeffekt ist völlig klar, wir sitzen nicht mit am Tisch. Oder um mal den Präsident Trump zu zitieren, we don't have the cards. Um das besser zu machen, müssten die Europäer gemeinsam handeln. Und es gibt ja durchaus unterschiedliche Positionen zur Ukraine, auch in Europa. Muss man nicht immer nur auf Ungarn zeigen. Kann man auch auf andere Länder schauen, die Russland gar nicht als so problematisch ansehen wie die Nordic und Baltics. Aber im Endeffekt geht es auch darum, dass die Europäer die Fähigkeiten haben, mitgestalten zu können. Warum sind wir denn so als Europäer so hintendran? Weil die Mittel, um in diesem Konflikt Einfluss zu haben, die militärischen und die wirtschaftlichen, sind die Europäer offensichtlich nicht gewillt, auf den Tisch zu legen wirtschaftlich, oder sie haben sie nicht militärisch.
Nun arbeiten die Europäer ja daran, aufzurüsten und militärisch auch ein Player zu werden, der ernst genommen wird, auch von Russlands Machthaber Putin. Lass uns nochmal darauf schauen, inwieweit es gelungen ist, diesen Plan zu verändern. Das hattest du ja bereits angesprochen zu Anfang. Es gelingt, glaube ich, mühsam jetzt doch Passagen aus dem ursprünglichen Text rauszuverhandeln. Ist denn aus deiner Sicht damit schon jetzt Entwarnung gegeben? Also ist die ursprüngliche Version damit vom Tisch oder was kann da alles noch passieren?
Nein, die ursprüngliche Version scheint nicht mehr die Gesprächsgrundlage zu sein. Also wenn man den Berichten glauben kann, gibt es einen 19-Punkte-Plan, der jetzt in Abu Dhabi verhandelt wird. Und die zentralen Fragen sind natürlich die Gebietsabtretungen. Also ist die Waffenstillstandslinie die Linie, von der aus jetzt behandelt wird? Wird Russland einen Teil des Donbasses auf diplomatischen Wege erhalten, dass es nicht in der Lage war, militärisch zu erobern? Also die Frage der Gebiete, der Territorien ist eine heiß umstrittene, die Frage der Sicherheitsgarantien. Momentan wird so nebulös von Sicherheitsgarantien und Koordination und alles gesprochen. Aber eine Sicherheitsgarantie wäre ja letztlich die Lebensversicherung der Ukraine, dass sie bei einem erneuten Angriff verteidigt wird. Also nicht nur unterstützt, wir liefern ein bisschen Waffen, sondern dass dann wirklich jemand aktiv eingreift und die Ukraine schützt. Also die Ukraine sagt zu Recht, wir wollen nicht nochmal Budapester Memorandum. Das klang ja irgendwie alles gut. Hat sich im Endeffekt keiner dran gehalten, sondern wir wollen verlässliche Sicherheitsgarantien. Präsident Zelensky hat schon vor 1-2 Jahren davon gesprochen, dass die Ukraine bereit wäre, darüber nachzudenken, bestimmte territoriale Zugeständnisse zu machen, wenn sie im Gegenzug Sicherheitsgarantien bekommen. Es gab eine ganze Debatte darüber, wie man einen ukrainischen, Nachfolg ist ein großes Wort, aber wie man eine Lösung finden, ein positives Narrativ finden kann, ohne territoriale Integrität. Und da gab es immer wieder den Hinweis zu sagen, die Ukraine bleibt souverän, dass sie keine Kontrolle mehr hat über bestimmte Gebiete, dass sie es bereit ist anzuerkennen, im Gegenzug zu Sicherheitsgarantien. So Sicherheit wird gewährleistet, möglicherweise auch durch NATO-Beitritt. Und die wirtschaftliche Prosperität wird durch den EU-Beitritt gewährleistet. Das war so ein bisschen das Dreierpaket. Souveränität, Sicherheit durch NATO-Beitritt und Sicherheitsgarantien, wirtschaftliche Prosperität durch EU-Beitritt. Aber die Optionen sind ja nicht mehr auf dem Tisch. Ja, der EU-Beitritt ist noch auf dem Tisch. Zumindest auf dem Papier. Aber wenn man in die EU-Debatten reinschaut, ist ja doch in meilenweite Ferne gerückt. Das heißt, momentan gibt es eine wirklich positive Erzählung auch für die Ukraine. Momentan heißt es ja, okay, wahrscheinlich muss die Ukraine Gebiete abgeben, aber das Gegenangebot dafür wird der Rest des Landes verlässlich sicherheitspolitisch geschützt, die ist ja nicht da.
Über Sicherheitsgarantien hatten wir bereits im September mal ausführlich geredet und du hast ja daran erinnert, Budapester Memorandum hieß ja im Grunde, das waren die Garantien aus den 90er Jahren, die die Ukraine bekommen hat gegen Abgabe der Atomwaffen. Aber die haben ja nicht gegriffen. Also Russland hat trotzdem das Land überfallen. Und apropos Russland, die Frage ist ja jetzt, wenn jetzt neue Papiere, so würde ich mal formulieren, auf dem Tisch liegen, da hat der Kreml ja bereits Ablehnungen jetzt gegenüber den europäischen Änderungen zum Beispiel signalisiert. Kommt das aus deiner Sicht überraschend?
Überhaupt nicht. Also der Kreml hat signalisiert, dass sie das erste Papier, die 28 Punkte, da hätte man drüber reden können. Der europäische Vorschlag war aus ihrer Sicht unkonstruktiv und inakzeptabel. Und jetzt laufen angeblich seit gestern Gespräche in Abu Dhabi zwischen den USA, einer russischen und einer ukrainischen Delegation, wo sie versuchen wollen, Kompromisse oder was auch immer zu finden. Für uns Europäer ist natürlich die schlechte Nachricht, dass wir da nicht dabei sind. Und dass im Endeffekt über zentrale europäische Fragen ohne Europa entschieden wird. Aus dem Kreml konnte man in den letzten Tagen verschiedene Dinge hören. Einmal den Verweis wieder auf die Root Causes, also die ursprünglichen Gründe für diesen Krieg, die bearbeitet werden müssen. Und man konnte auch hören, naja, wenn uns der Plan nicht passt oder wenn es aus unserer Sicht nicht attraktiv ist, aus russischer Sicht, ist Russland durchaus in der Lage, diesen Krieg weiterzuführen. Ja, wirtschaftlich ist es auch in Russland nicht alles eitel Sonnenschein, aber die russische Siegtheorie eines langfristigen Abnutzungskrieges, den Russland länger durchhält als der Westen und die Ukraine, die geht ja auf. Deswegen ist der Druck aus russischer Sicht gar nicht so groß.
Das heißt, du würdest nicht die Theorie unterschreiben, dass es kein Zufall sei, dass dieser Plan gerade jetzt öffentlich wurde und möglicherweise von russischer Seite auch geleakt wurde, weil Russland eben doch einen Frieden braucht wegen der großen wirtschaftlichen Probleme zum Beispiel.
Das weiß ich alles nicht. Das wissen wir vielleicht irgendwann mal, wenn die Archive in 30 Jahren geöffnet werden, wenn sie dann geöffnet werden. Man kann natürlich so rauszoomen und sich die Situation anschauen und kann sagen, Trump könnte einen Erfolg gut gebrauchen angesichts der innenpolitischen Lage. Man kann sagen, dass die Ukraine oder die ukrainische Regierung gerade geschwächt ist aufgrund des Korruptionsskandals, der ja die Regierung Selenskyj oder Präsident Selenskyj wirklich sehr arg in Frage gestellt hat und einen großen Aufschrei sowohl in der Ukraine als auch international zu Recht verursacht hat. Auf dem Schlachtfeld geht es gerade schlecht für die Ukraine. Die Russen kommen sehr langsam voran, aber sie kommen voran. Und die Angriffe auf die Transport- und Energieinfrastruktur und auf die zivilen Lebensgrundlagen setzen sich ja fort. Also die russische Strategie der Entvölkerung und letztlich die Ukraine in die Aufgabe zu bombardieren, das läuft aus russischer Sicht ja ziemlich erfolgreich. Und wenn man diese verschiedenen Punkte zusammennimmt, kann man schon die Hypothese aufstellen, dass Russland sich denkt, es könnte ein guter Moment sein. Ukraine geschwächt, militärisch geschwächt, innenpolitisch geschwächt, außenpolitisch geschwächt. Trump möchte gerne noch einen weiteren Erfolg haben. Die Europäer sind wie immer nicht so super geschlossen. Warum nicht probieren? Der nette Nebeneffekt ist, dass man auch die Europäer und die Amerikaner noch ein bisschen auseinander dividieren kann. Denn das war ja ein Nebeneffekt der letzten Tage, dass man noch mal zeigen konnte, wie schlecht es um das transatlantische Bündnis steht. Dass die Amerikaner sich mit den Europäern nicht koordinieren, die Europäer unter sich zerstritten sind und dass das alles nicht so gut aussieht. Das kann schon aus russischer Perspektive wie ein guter Moment wirken. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Kai, wir wissen es nicht. Und deswegen würde ich mich immer an diesem Dokument festhalten und daran abarbeiten. Da haben wir wenigstens was, worauf wir uns beziehen können.
Wir müssen zum Ende kommen. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, weil es ja auch gerade in den letzten Tagen viele Stimmen gab, die gesagt haben, und es gibt auch Zuschriften an uns, die in diese Richtung gehen, das Töten muss doch jetzt endlich aufhören. Und das ist ja auch das, was Donald Trump immer sagt. Und das geht dann tatsächlich auch in die Richtung, wir sollten lieber jetzt Russland auch jede Menge Zugeständnisse machen. Sonst geht dieser Krieg noch Monate weiter, möglicherweise Jahre und am Ende steht die Ukraine vielleicht doch noch schlechter da und es wird ein noch schlechteres Verhandlungsergebnis geben. Ist da aus deiner Sicht irgendwie etwas dran?
Natürlich ist ein Ende des Krieges das Ziel. Wir müssen aber auch sagen, dass all die Unterstützung, die militärische Unterstützung für die Ukraine seit 2022, der politische Druck, die wirtschaftlichen Entscheidungen wie die Sanktionen, die hatten ja alle das Ziel, das russische Kalkül so zu verändern, dass für Russland ein Einstellen des Krieges attraktiver ist als weitermachen. Also das war ja keine militärische Unterstützung oder das ist keine militärische Unterstützung für die Ukraine aus Kriegslust, sondern das Ziel war, die Ukraine in eine Situation zu versetzen, wo sie den Krieg nach ihren Bedingungen beenden kann und keinen russischen Kapitulationsfrieden akzeptieren muss. Und deswegen finde ich dieses Gegeneinander-Aufspielen von Waffenlieferungen oder militärischer Unterstützung und Frieden, finde ich falsch. Die militärische Unterstützung hat darauf abgezielt, die Ukraine in eine Lage zu versetzen, einen wirklichen Frieden erreichen zu können. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, das müssen wir jetzt nicht machen, ob das genug war. Ich glaube, nein. Wir sind in der Lage, in der wir jetzt sind. Und da ist die Herausforderung, wie kann man einen Waffenstillstand definieren, der wirklich die Basis ist für einen Prozess, der zu einer dauerhaften Stabilität und Frieden führen kann. Wir reden immer, finde ich, so ein bisschen leichtfertig von Waffenstillstand und Frieden, als wäre es das Gleiche. Ist es aber nicht. Waffenstillstand heißt letztlich nur, dass man den militärischen Konflikt eingefroren hat. Den politischen Konflikt dahinter, der zu dem Krieg geführt hat, also die russischen Forderungen, die Ukraine hat eigentlich keine eigene Staatlichkeit und Europa müssen wir diese Regeln verändern und so. Diese politischen Ziele, die sind ja immer noch da. Und solange diese Ziele Russlands noch da sind und Russland sie auch militärisch versuchen kann, nochmal zu erreichen, bleibt ja die Bedrohung für die Ukraine und für Europa bestehen. Also der zweite Schritt nach einem Waffenstillstand ist enorm wichtig, nämlich einmal zu versuchen, dass diese Ziele sich verändern, also die russischen Intentionen sich verändern, weil das ist ja die eigentliche Bedrohung. Und solange diese russischen Ziele sich nicht verändern und Russland immer noch davon ausgeht, dass Krieg führen effizient und legitim ist, solange ist die Frage der Absicherung so zentral. Denn wenn jetzt der Krieg aufhört, nochmal, ich fände das extrem wünschenswert, wenn der Krieg aufhört, aber die ukrainischen Verteidigungsfähigkeiten beschränkt werden und die Europäer sagen, ja, Sicherheitsgarantien würden wir gerne machen, können wir aber nicht ohne die Amerikaner und die Amerikaner sagen, ist jetzt wirklich keine Priorität, dann ist dort im Endeffekt eine geschwächte Ukraine, die droht, in einem demografischen und wirtschaftlichen Exodus zu enden. Wenn die Grenzen offen sind, nach dem Ende des Kriegsrechts, werden viele das Land verlassen. Wenn es die wirtschaftliche Wiederaufbau, wenn der nicht gesichert ist, wenn es keinen sicheren Rahmen dafür gibt, droht der Reform- und Demokratisierungsprozess zu verlangsamen oder zu scheitern. Also die Frage, ich komme nochmal darauf zurück, diese Absicherung eines Waffenstillstands ist zentral. Wir haben das mit den Minsker Abkommen gesehen. Sie wurden nicht als fair empfunden, sie wurden nicht umgesetzt und ein Bruch der Abkommen wurde nicht wirklich sanktioniert. Also deswegen finde ich diese beiden Fragen zentral. Haben sich die russischen Ziele und Mittel verändert? Meines Erachtens nein, also die Bedrohung ist immer noch da. Und wenn das der Fall ist, zweite Frage, wer sichert den Waffenstillstand verlässlich ab und sorgt dafür, dass ein Waffenstillstand keine Regenerationspause für die russischen Streitkräfte ist, sondern wirklich der Startpunkt für einen Friedensprozess? Wenn man mal rauszoomt, kann man sagen, dass die Zeit zwischen 2014, Minsker Abkommen, und 2022, erneuter Überfall, eigentlich nur ein schlecht abgesicherter Waffenstillstand war und damit eine Regenerationspause für die russischen Streitkräfte. Und wir müssen verhindern, das ist die Aufgabe der Europäer, dass das jetzt behandelte Dokument letztlich die Keimzelle, die Basis für den nächsten Krieg ist. Das ist die höchste, wichtigste, zentrale Aufgabe. Und so ein Schnellschuss, Hauptsache es hört irgendwie auf zu kämpfen und danach mir die Sinnflut, das ist ja so ein bisschen den Eindruck, den man von Gaza bekommt, das wäre halt für Europa und die Ukraine, für beide, hochgefährlich. Wenn es zu einem Waffenstillstand käme und dann kann man versuchen, diese ganzen anderen Sachen zu behandeln, das wäre extrem wünschenswert. Aber da liegt der Teufel halt wirklich im Detail.
Also noch viele ungeklärte Fragen, auch wenn ich hoffe, dass wir einige in diesem ausführlichen Gespräch beantworten konnten. Claudia Major war das vom German Marshall Fund. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Und für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik und das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Astrid Korall
und Kai Küstner. In einer Woche stimmt der Bundestag über den neuen Wehrdienst ab. Deshalb haben wir heute eine Empfehlung aus der ARD-Mediathek. Dort gibt es viele spannende Dokus und alles werbefrei. Die neue Folge Bundesweib beschäftigt sich mit dem Wehrdienst und fragt die Menschen, die das Gesetz unmittelbar betrifft.
Zum Beispiel Marius Lange aus Gera. Der 17-Jährige sieht das Thema differenziert und kritisch. Einerseits hält er es für notwendig, dass sich Deutschland im Ernstfall verteidigen kann. Andererseits sehnt er sich nach Freiheit.
Aber uns geht es ja hier um dich und um andere Söhne, die dann
auch leben
müssen.
Ich will auch ein Leben haben. Ich will leben.
Dein Leben wird aber ein Jahr jetzt nach hinten geschoben.
Wenn ja, aber dafür habe ich dafür ein ganzes Leben in Freiheit. Ich will nicht das Risiko eingehen, ein Leben im Krieg, in Leid, in Trauer zu haben und die Menschen zu verlieren, die ich liebe.
Bei den Dreharbeiten mit seinen Eltern zu Hause nimmt die Geschichte einen unerwartet emotionalen Verlauf. Die beiden haben bereits eine Tochter infolge einer Krebserkrankung verloren. Sein Vater Gören macht sich deshalb Sorgen, wenn sein Sohn zur Bundeswehr gehen will.
Wenn man schon ein Kind verloren hat und man weiß halt nicht in der Zukunft, das nächste Kind muss dann irgendwo hin und weiß nicht, ob es wiederkommt, das wäre dann schon ja, nochmal so ein Tiefschlag. Ich weiß nicht, ob man das durchhält, wegsteckt. Irgendwie problemlos. Ne? Deswegen wünsche ich für meinen Sohn, dass er ja, nie sowas erleben muss, so eine Geschichte.
Auch Frauen beschäftigt das Thema, wie die 26-jährige Reservistin Annabelle. Sie hat nach dem Abitur den freiwilligen Wehrdienst geleistet und leistet nun an 30 Tagen im Jahr Dienst bei der Bundeswehr. Ihre Freunde nennen sie oft scherzhaft Wochenendreservistin.
Ich würde sagen, dass Soldatin sein ist ein Teil von mir. Das ist eine Facette und es ist meine Art der Gesellschaft etwas zurückzugeben, meine Art für das, was mir wichtig ist, die Leute, die mir wichtig sind, einzustehen.
Wenn euch die Perspektive von jungen Menschen zum Thema interessiert, dann werft einen Blick in die neue Folge Bundesweib. Findet ihr in der ARD Mediathek. Den Link haben wir in die Shownotes gepackt. ARD